Liebe Gemeinde, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, im Jahr 165 nach Christus brach im Römischen Reich die sogenannte Antoninische Pest aus. Die Symptome waren unter anderem Fieber und ein entzündeter Hals. Wahrscheinlich war es eher so etwas wie eine Pockenepidemie, die sich aber sehr schnell zu einer Pandemie ausweitete. Durch den globalen Handel damals und die ausgezeichneten Verkehrsverbindungen im Römischen Reich breitete sich die Antoninische Pest rasend schnell im ganzen Reich aus. Und sie erreichte auch die entlegensten Regionen. England etwa, Oberbayern, die Donau, Rheingebiete. In Rom selbst gab es jeden Tag 2000 Tote. Und insgesamt starb damals ein Drittel oder ein Viertel der Bevölkerung. Vermutlich starb sogar der Kaiser selbst an der Antoninischen Pest. Sein Name Marcus Aurelius Antoninus, daher dieser Name. Und als der Kaiser dann im Sterben lag, rief er nochmal seine Freunde zu sich, auch seinen Sohn. Aber seine Freunde hatten es sehr eilig, schnell wieder das Zimmer zu verlassen. Sie hatten natürlich Angst vor Ansteckung. Fast 24 Jahre lang dauerte es, bis die Pandemie endlich abgeklungen war. Liebe Gemeinde, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, die Medizin hat seitdem gewaltige Fortschritte gemacht. Wir haben allen Grund zur Hoffnung, dass im Laufe des Jahres ein Impfstoff gegen Corona entwickelt wird und auf dem Markt ist. Ich finde es aber bemerkenswert, wie die ersten Christen auf diese Pandemie reagiert haben. Damals im Jahr 165 machten die Christen insgesamt nur einen Anteil von 0,08% der Bevölkerung im Römischen Reich aus. Verhältnisse wie etwa heute in Afghanistan. Und trotzdem fiel auf, wie gut die Christen miteinander verbunden waren, wie sie zueinander hielten, wie sie sich um die Kranken kümmerten. Ihre Mitbürger, die Heiden, ergriffen die Flucht. Sie flohen aufs Land. Sie ließen ihre Kranken im Stich. Die Christen waren so hingebungsvoll, dass gerade auch von denen, die besondere Verantwortung hatten, viele ziemlich schnell starben. Diakone, Priester, Pastoren, Bischöfe. Und ich denke, jede andere Organisation wäre daran zerbrochen. Sie hätte sich einfach aufgelöst. Aber die Gemeinde Jesu ist eben mehr als eine Organisation. Sie ist ein lebendiger Organismus. Und so übernahmen damals einfache, schlichte Christen ohne jede theologische Ausbildung Verantwortung in der Gemeinde. Und der christliche Glaube verbreitete sich mit atemberaubender Geschwindigkeit. Und der Glaube, die Hoffnung, die diese Christen in sich trugen, erwies sich dann in den kommenden Jahrzehnten als weitaus ansteckender noch als die Pocken. Die Antoninische Pest. Und im zweiten Brief des Apostels Paulus wird auf den Punkt gebracht, was den Christen den Antrieb gab, die Kraft, die Zuversicht. Im zweiten Brief an die Thessalonicher schreibt er: Er aber, unser Herr Jesus Christus und Gott, unser Vater, der uns geliebt und uns einen ewigen Trost gegeben hat und eine gute Hoffnung durch Gnade, der tröste eure Herzen und stärke euch in allem guten Werk und Wort. Als dann 70 Jahre später die nächste Pandemie im Römischen Reich zuschlug, diesmal waren es vermutlich Masern, Da waren aus den ursprünglich 45.000 Christen weit über 1 Million geworden. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, in Notzeiten neigen viele Menschen dazu, ihre bisherigen Glaubensüberzeugungen, ihre Religion über Bord zu werfen. Und so war das damals mit den Heiden. Ihre Götter, denen sie bislang geopfert hatten, gaben ihnen ganz offensichtlich keinen Halt mehr. Sie suchten nach etwas anderem. Etwas, das ihnen mehr Hoffnung gab. Und ich denke, jede Krise ist eine Chance, die wir nutzen können oder auch vorübergehen lassen können. Und vielleicht wäre es in diesen Tagen gut, dass wir einmal alles Aufgeregte einfach mal zur Seite schieben und uns fragen, was hoffe ich eigentlich? Hoffe ich vielleicht, ungestreift davonzukommen, gesund zu bleiben? Oder dass möglichst bald ein wirksamer Impfstoff auf den Markt kommt? Natürlich, das hoffen wir alle. Das würde wirklich Entlastung bringen. Aber ist wirklich diese Hoffnung oder eine solche Hoffnung gemeint, wenn es im ersten Brief heißt, vom Apostel Petrus, seid allzeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert, Rechenschaft über die Hoffnung, die in euch wohnt. Ich glaube, da ist eine andere Hoffnung gemeint. Und deswegen die Frage, die wir uns heute stellen sollten. Worauf hoffe ich eigentlich? Es gibt ja noch ein Leben, nachdem wir geimpft sind und nachdem unsere Vorratskeller gut bestückt sind. Und an irgendetwas stirbt jeder Mensch, irgendwann. Manche sterben in diesen Tagen vermutlich schneller, weil sie einsam sind. Und es wäre gut, wenn wir achtsam sind, dass wir unseren Beitrag leisten, damit das nicht geschieht. Manche setzen ihre Hoffnung auf Maßnahmen, mit denen sie hoffen, dass sie ihr Leben absichern können. Und dabei verwechseln viele Geborgenheit mit Sicherheit. Aber Geborgenheit ist anders als Sicherheit etwas, was von Gott herkommt, was von innen herkommt. Sicherheit braucht äußere Maßnahmen. Sicherheit braucht rutschfeste Schuhe, Airbags, Helme, Mauern, Waffen, Rücklagen, Edelmetalle, Verträge, Lebensversicherung, Geld, Vorsicht. Und ist ja auch alles wichtig. Aber Hoffnung, die wir als Christen haben dürfen, hat es mit Vertrauen zu tun, mit Geborgenheit. Um eine Ich-Du-Beziehung, die sich durch nichts kaputt machen lässt. Sicherheit gibt es immer nur in begrenztem Maß. Und ich denke, sämtliche Maßnahmen zur Krebsvorsorge, alle Crashtests des ADAC, alle Knoblauchpillen und alle Impfstoffe der Welt können uns kein langes und erst recht kein glückliches Leben garantieren. Liebe Gemeinde, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich will an dieser Stelle gleich mal einem Missverständnis vorbeugen. Denn die Hoffnung, die den christlichen Glauben damals für die heidnische Umwelt so attraktiv gemacht hat, war nicht etwa einfach nur der Glaube, dass es irgendwann, irgendwo, woanders weitergeht, dass es irgendwie ein Leben nach dem Tod geht, Jenseitsvertröstung. Nein, diese Hoffnung hatte einen Inhalt. Einen Inhalt, der für die Christen schon hier und jetzt sehr lebendig war. Nämlich Jesus Christus selbst. Und er ist jetzt und hier schon da. Bei Ihnen zu Hause im Wohnzimmer, hier bei uns in der Matthäuskirche. Wir können mit ihm reden. Wir können mit unseren Ängsten vor ihm kommen. Wir können unsere Tränen vor ihm fließen lassen. Unsere Verzweiflung zu ihm hochschreien. Er ist unser Trost, hier und jetzt schon. Und er ist es auch, der uns die Gewissheit schenkt, dass wir wirklich Kinder Gottes sein dürfen. Und dass wir deswegen eine unglaubliche Geborgenheit haben, die uns nichts und niemand nehmen kann. Und ich denke, genau deswegen brauchen wir in diesen Zeiten nicht in Panik zu verfallen. Menschen, die panisch werden, denken erstmal nur an sich. Nur noch an ihr Klopapier, an ihre Vorräte. Menschen, die am Ertrinken sind, sind oft für ihre Retter sogar eine Gefahr, weil sie in ihrer Panik gar nicht verstehen, dass sie jetzt endlich aufhören müssen zu strampeln und sich gegen ihre Rettung zu wehren, ihrem Retter an den Hals zu gehen. Ich selber habe eine Ausbildung als Rettungsschwimmer, als Sportstudent damals gemacht, bevor ich Pfarrer wurde. Ich weiß also, wovon ich rede. Und ich glaube, dass wir uns das heutige Wort des Apostels wirklich zu Herzen nehmen sollten. Und dann gibt es auch keinen Grund zur Panik. Ganz im Gegenteil, es hilft uns, unseren Blick wieder frei zu bekommen. Dass es nämlich trotz unserer eigenen Ängste ja immer noch unsere Mitmenschen gibt. Mitmenschen, die uns brauchen. Im 2. Thessalonicher Brief schreibt der Apostel Paulus: Er aber, unser Herr Jesus Christus und Gott, unser Vater, der uns geliebt und uns einen ewigen Trost gegeben hat, und eine gute Hoffnung durch Gnade, der tröste eure Herzen und stärke euch in allem guten Werk und Wort. Und liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, genau das haben sich auch die Christen in Wuhan zu Herzen genommen. Während die Welt um sie herum in Panik verfiel, war vielen von ihnen klar, unsere Leute brauchen nicht nur Schutzmasken und Schutzanzüge, sie brauchen auch einen Halt für ihr Leben. Sie brauchen etwas, was ihnen auch in dieser schlimmen Krise noch Hoffnung schenken kann. Und so beobachtete der China-Korrespondent der New York Times, heißt Chris Buckley, wie chinesische Christen Broschüren mit einer Hoffnungsbotschaft zwischen Schutzmasken versteckten und an die Menschen auf der Straße ausgaben. Christen, die um den Leib und um die Seele ihrer Mitmenschen besorgt waren. Und was wir noch von den Christen in Wuhan hören: Sie nehmen sich viel Zeit für das Gebet, für die Quelle ihrer Hoffnung, für die Quelle ihrer Kraft. Vermutlich sind für die meisten von uns stundenlange Gebete wie dort keine echte Option. Aber was wir machen können, was auch Sie zu Hause machen können: Fragen Sie doch einfach mal Ihren Nachbarn, ob er nicht Lust hätte, ob Sie nicht Lust hätte, ob die ganze Familie nicht Lust hätte, mit Ihnen gemeinsam abends um 19.30 Uhr das Lied »Der Mond ist aufgegangen« zu singen. Nach dem Läuten der großen Gebetsglocke in der Matthäuskirche, nach dem Läuten vieler anderer Glocken in diesem Land. Meine Frau hatte das auch mit unserer Nachbarin vereinbart und diese hatte Zettel verteilt an ihre Nachbarn. Und jetzt sind es etliche, die sich versammelt haben, die jeden Abend um 19:30 miteinander »Der Mond ist aufgegangen« singen, als Hoffnungslied. Dietrich Bonhoeffer hat einmal gesagt: Unser Christsein wird heute nur in zweierlei bestehen: im Beten und im Tun des Gerechten unter den Menschen. Lassen Sie uns dieses tun, beides tun, in der Hoffnung, die uns durch Jesus Christus gegeben ist. Durch unseren Herrn, der für uns gestorben ist, der für uns auferstanden ist, der uns eine lebendige Hoffnung schenkt. Amen. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Gemeinde, lassen Sie uns jetzt einfach mal einen Augenblick still werden. Musik wird im Hintergrund laufen. Und danach singen wir miteinander ein Lied der Hoffnung und der Zuversicht.